der ein oder andere von euch, der die Wochenmail liest, der denkt sich jetzt vielleicht, warum steht nicht der Samuel hier vorne, sondern der Timo. Das liegt daran, dass Samuel krank geworden ist. Aber liebe Grüße von Samuel. Er wird bestimmt nächste Woche wieder irgendwann fit und ist dann wieder am Start. Aber heute kann er nicht hier predigen, weil er krank ist. Für mich selber ist das gar nicht so schlimm, weil die Predigtreihe, die wir gerade haben, die begeistert mich sehr. Und die finde ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, dass das eine wichtige Predigtreihe ist für uns selber, weil es geht um Beziehungsskills. Und letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, dass wir Beziehungswesen sind. Dass Gott selber Beziehungswesen ist, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass er uns nach seinem Bild gemacht hat und dass wir deshalb auf Beziehung angelegt sind. Und deswegen tut uns Einsamkeit nicht gut. Und deswegen tut es uns nicht gut, wenn wir eben nicht in einer Beziehung sind. Deswegen sehen wir uns manchmal danach. Und deswegen ist es keine Lösung, das Glück einfach nur in sich selbst zu finden. Da findet man vielleicht Anteile des Glücks, aber nicht das Glück selbst. Sondern wir brauchen als Menschen Beziehungen. Beziehungen zu Gott, Beziehungen zu anderen Menschen und auch eine gesunde Beziehung natürlich zu sich selbst. Aber wir sind auf Beziehungen angelegt. Und heute schauen wir uns ein ganz spezifisches Skill an, wenn es um Beziehungen geht, die ich für sehr wichtig halte. Und dieses Skill heißt aufmerksam sein. Aufmerksam sein. Was bedeutet Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit gegenüber Menschen entsteht dann, wenn ich von mir selbst wegschaue und hinschaue zu dem Nächsten und erkenne, was er möchte, was ihn bewegt, womit er sich beschäftigt, was ihm vielleicht gerade über die Leber gelaufen ist. Und dann nehme ich mir Zeit für den anderen und verstehe, was er braucht. Aber Aufmerksamkeit bleibt nicht dabei stehen, dass es so ein intellektueller Prozess ist und dass man den anderen dann kennt oder sein Bedürfnis kennt, sondern echte Aufmerksamkeit gibt dem anderen dann auch Raum. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich mache es mal so ganz praktisch. Jeder kennt die Situation, dass er einkaufen ist und vielleicht in der Mittagspause schon hat man schnappt sich ein, zwei Sachen, die man mittags essen will und dann kommt man zur Kasse und dann vor einem eine Schlange und es entsteht da bei so einem Riesenberg mit Einkaufssachen in einem im Einkaufswagen. Und dann ist es nicht nur Aufmerksamkeit, dass diese Person dich dann sieht und dann sagt, ha, du hast nur zwei Sachen, musst trotzdem so lange warten. Na. Das wäre keine Aufmerksamkeit, ja, sondern wenn er dann sagt, hey, komm nach vorne, du darfst nach vorne, das sind nur zwei Sachen, das dauert nicht lang, du musst nicht so lange warten. Dann sagen wir, danke, sehr aufmerksam. Danke, sehr aufmerksam. Darum geht es bei Aufmerksamkeit also nicht nur um das Erkennen, sondern auch um darum, dem anderen Raum zu geben. Ja, der Gentleman zum Beispiel, der schiebt der Frau den Stuhl hin und sagt nicht nur, da ist einer frei, setz dich halt. Ja. Oder nimmt ihr die Jacke ab, hält ihr die Tür auf. Dein Partner packt dir in einer stressigen Woche vielleicht ein extra leckeres Lunchpaket ein mit Sachen, die du magst, damit du frisch gestärkt auf der Arbeit bist. Oder dein Partner bringt dir vielleicht auch mal ein Bier zum Fußball. Und so, das ist dann, Momente sind das, wo man dann sagt, Mensch, danke. Das war sehr aufmerksam. Also das Erkennen und das Handeln geht ineinander über. Das ist echte Aufmerksamkeit. Oder vielleicht fällt es dir auf, dass eine Person aus deiner Kleingruppe schon lange nicht mehr da war. Und dann fällt dir das nicht nur auf, du nimmst es nicht nur wahr, das ist der erste Teil der Aufmerksamkeit, aber du gehst ihr danach und rufst mal an und sagst, hey, was ist denn los? Geht es dir nicht gut? Kann ich dir irgendwie helfen? Nimmst Anteil an ihm. Von sich selbst wegsehen, dem anderen Raum geben, zuhören, was diese Person verbal oder nonverbal so von sich gibt und der Person dann Raum geben, das ist Aufmerksamkeit. Sehr aufmerksam, vielen Dank, kann eine Person dann sagen. Und darum reden wir, weil wir diese Aufmerksamkeit brauchen in allen Beziehungen, die wir haben, auf der Arbeit, in der Verwandtschaft, in der Ehe, gegenüber unseren Kindern, gegenüber unseren Eltern. Wir brauchen diese Aufmerksamkeit, die tut unseren Beziehungen gut. Und wir lesen als Grundlagentext mal einen Text aus Philipper 2. Ich hole mal schnell den Presenter, den ich vergessen habe. Auch sehr aufmerksam von der Technik, dass sie weitergeklickt hat. Da steht, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das ist die Haltung, die hinter der Aufmerksamkeit steckt. Stell dir mal vor, wir würden als Menschen so miteinander umgehen, wenn wir wegblicken würden von uns selbst. Es geht uns gar nicht um uns. Es geht uns gar nicht darum, Recht zu haben. Es geht nicht nur immer darum, dass unser Wille geschieht. In der Ehe, auf der Arbeit, in Freunden, in der Familie und so weiter. Da geht es nicht um uns. Es geht auch nicht ums Recht haben. Und wir vergleichen uns auch nicht mit anderen und werden überheblich. Auch das sagt Paulus, das ist nicht gut, seid nicht überheblich. Überhebt euch nicht über den anderen. Wir vergleichen uns nicht. Sondern wir stellen uns unter den anderen, wollen ihn verstehen, wollen, dass er oder sie strahlt. Nicht wir. Und wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, über diese Haltung, über diese Einstellung, dann erkennt man vielleicht, oh, das ist ja kontrakulturell. Ja, das leben wir ja in unserer Gesellschaft weitgehend schon ein bisschen anders, oder? Das aufmerksam hinschauen, zuhören und sich den anderen hineinfühlen und dann auch so handeln, ist das Gegenteil von gefallen wollen oder von Klicks und Likes abgreifen oder von polarisieren oder von framen oder von Recht haben wollen und das eigene Ding durchdrücken wollen. Es ist das Gegenteil von bei Insta kommentieren, bevor man nicht drüber nachgedacht hat, was das vielleicht auswirkt und bevor man nicht vielleicht sich Mühe gegeben hat, diese Person auch zu verstehen. Und gleich Dinge aufzugreifen, die nur irgendjemand sagt, weil bei Insta kann jeder alles schreiben, bei YouTube kann jeder irgendwie ein Video hochladen, sondern dass wir dann überlegen, was hat diese Person über die Person gesagt und hat die das auch wirklich so gesagt und was ist der Zusammenhang? Und macht das wirklich die Person aus oder steckt noch viel mehr hinter der Person? Und so weiter. Also wir merken, dass unsere Gesellschaft, unsere Kultur da ein bisschen anders tickt, dass sie sich manchmal nicht die Zeit nimmt, um wirklich aufmerksam anderen Menschen zu begegnen, wohlwollend anderen Menschen zu begegnen, das Gute im anderen Menschen zu sehen, sich zu fragen, wie ist er denn zu der Meinung gekommen, die er hat und so weiter. Also um Gemeinschaft zu leben und um Beziehungen gesund zu führen, brauchen wir diese Haltung der Aufmerksamkeit. Wenn wir diese nicht haben, dann sehen wir das am lebenden Beispiel in den letzten Monaten und Jahren, wie unsere Kultur immer mehr gespalten wird, wie unser Land politisch immer mehr in radikal rechts und radikal links gespalten wird, wie geframed wird, wie man Leute in Kisten packt, einfach so, weil sie eine bestimmte Meinung haben. Und wir merken, das tut unserem Land nicht gut, das tut unserer Gesellschaft nicht gut. Und wir brauchen mehr diese Haltung der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, die dem anderen gut tut. Wohltut, schreibt Paulus in unserem Text. Die dem Wohltut, dem anderen. Und Gott ist darin ein großes Vorbild. In der Bibel, in dem Wort Gottes, da lesen wir davon. Schon im Schöpfungsbericht sieht Gott, was Adam fehlt. Er redet mit ihm und sieht dann, er ist auf Ergänzungen angelegt. Das hat Gott ja auch selber gemacht. Er nimmt Anteil daran, er schafft ihm die Eva und dann leben sie. Und dann warnt er sie, vorausschauend, wie er ist, weiß er, dass dieser Baum eine Versuchung ist für die Menschen. Und er sagt ihnen, dass sie nicht davon essen sollen und sie essen trotzdem von dieser verbotenen Frucht. Und es passiert diese Trennung von Gott, aber es ist keine endgültige Trennung. Er hätte spätestens hier sagen können, ich hatte Recht und ich habe die Macht, euch auszulöschen oder euch auf die Erde zu verbannen und euch nie mehr um euch zu kümmern, euch selbst zu überlassen. Das hätte Gott machen können. Er hätte das Recht und er hatte die Macht dazu. Aber das macht er nicht, sondern er stellt sich auf. Er geht hinab zu dem Menschen, er wird nochmal, menschliche Gestalt nimmt er nochmal an und begegnet den beiden und redet mit ihnen über ihre Sünde, redet mit ihnen über ihren Ungehorsam. Und dann zieht er die Konsequenz auch durch diese Trennung von ihm, aber er gibt ihnen Kleider und er bleibt bei den Menschen. Nach dem ersten Mord, ne, wo Kain Abel gemordet hat, da begegnet er dem Kain und redet mit ihm. Er hört das Schreien der Unterdrückten, bevor er die Sintflut schickt, bevor er Israel aus Ägypten befreit, bevor er die Ungerechtigkeit bestraft, die das Volk Israel, Mose und Aaron angetan haben, hört er auf sie, bevor er in der Richterzeit immer wieder einen Befreier Israels sendet, bevor er Saul und später David zu Königen einsetzt, bevor er Maßnahmen zur Deportation und zur Rückführung der Israeliten einleitet, davor hört er auf Menschen. Er weiß, was sie bewegt. Er schaut in ihre Herzen. Er hat Interesse an ihnen. Er ist ihnen zugewandt. Auch in den prophetischen Büchern des Alten Testamentes sehen wir das. Gott weiß genau, wie es den Menschen geht. Aufmerksam hört er zu und greift zum richtigen Zeitpunkt ein. Ich habe dein Leid gesehen oder ich habe dein Schreien gesehen oder ich habe die Ungerechtigkeit gesehen der Witwen und Waisen. Das sind so Sätze, die lesen wir immer wieder, wenn wir die prophetischen Bücher lesen. Gott hört, Gott schenkt Aufmerksamkeit. Und das, obwohl wir Menschen uns so wenig für ihn interessieren, im Schnitt gesehen, im Querschnitt. Da lässt sich Gott nicht davon abhalten. Er könnte da Recht haben und seine Macht ausüben, aber er nutzt sein Recht und seine Macht dazu, uns nahe zu kommen. Uns nahe zu kommen. Und dann sehen wir im Neuen Testament, wie Jesus als Teil der Dreieinheit, wie er nicht nur theoretisch aufmerksam ist, sondern wie er diese Praxis der Aufmerksamkeit, diese totale Identifikation auf die Spitze treibt. Wie er selber Mensch wird. Damit wir erkennen können, wie er ist und wer er ist. Damit wir uns mit ihm identifizieren können. Er wird Mensch. Er leidet wie wir. Er hat Hunger wie wir. Wahrscheinlich war er auch krank wie wir. Er hat Lüge erfahren von anderen, Verleumdung erfahren. Er wurde verspottet, er wurde geschlagen. Er hat Leid erlebt, Widerspruch und Schmerz bis zum Tod am Kreuz. So macht er sich eins mit uns. Seine Aufmerksamkeit geht bis zur völligen Identifikation und nicht nur bis zum Ich habe Recht und verhalte dich du gefälligst so, wie ich es will. Was er ja hätte machen können als Gott. Paulus sagt in unserem Predigtext, schaut her, wie Jesus es gemacht hat und lernt von ihm, wie Beziehung geht. Wir haben es gerade gelesen im Vers 5. Schaut und lernt von ihm, wie Beziehung geht. Und schauen wir uns mal so ein Beispiel an. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen aus Johannes 4. Herr Jesus begegnet da einer Samaritanerin über die kulturellen Grenzen hinweg. Das war so, dass man erstens nicht mit einer Frau sprach und zweitens auch nicht mit einer Samaritanerin, weil beides war unter den Juden minderwertig. Ein Mann sollte nicht mit einer fremden Frau sprechen. Das ist unanständig und auch nicht mit einem Samariter und schon gar nicht mit einer Samariterin, weil das ist ein Teil des Volkes, eines Volkes, das mit dem Israel im Clinch war, auf die Israel herabsah. Als guter Jude machte man das damals zu dieser damaligen Zeit nicht. Aber Jesus geht darüber hinweg. Er urteilt nicht. Er übt nicht Macht aus, sondern er hat echtes Interesse an ihr. Er fragt nach. Echte Aufmerksamkeit. Er weiß ja, dass niemand grundlos in der Mittagssitze zum Brunnen läuft. Das macht man eigentlich nur morgens und abends. Er weiß, wenn die Frau daherkommt, dann macht die das nicht grundlos. Und zudem ist er noch nicht nur 100% Mensch gewesen, sondern auch 100% Gottes Sohn und wusste, was sie bewegt. Und er hat echtes Interesse an ihr. Er fragt sie. Er fragt nach. Er fängt ein Gespräch mit an. Er will die Begegnung. Er will die Beziehung. Er will nicht nur Recht haben. Er will die Beziehung. Und obwohl er weiß, wie ihr Leben gelaufen ist, das war voll von Fehlentscheidungen und Sünde, macht er es eben nicht wie die Pharisäer und konfrontiert sie für ihre laxe Sexualmoral und für ihre Männergeschichten, sondern er fragt nach. Er ist so aufmerksam, dass er weiß, dass sich hinter ihren wechselnden Partnerschaften eine Sehnsucht nach Leben und Erfüllung steckt. Und das kann man nur, wenn man aufmerksam ist, wenn man das zulässt, wenn man weg von sich und dem Recht geht und die andere Person so wahrnimmt, wie sie ist und versucht, sie so zu verstehen, wie sie ist. Und dann sagt er diese bekannten Worte, ich gebe dir das Wasser des Lebens, das in das ewige Leben quillt. Ich sehe deine Sehnsucht nach Leben und nach Erfüllung und die kann ich dir geben. Ich sage dir nicht nur, was du alles falsch gemacht hast, sondern ich begegne dir in deiner Sehnsucht. Er weiß, was in ihrem Herzen vorgeht und das interessiert ihn. Er findet den Weg zur Sehnsucht ihres Herzens und dort ist Raum für eine Versöhnung, die Rechthaberei und Gesetzlichkeit überhaupt nicht geschafft hätten, niemals. Jesus hat uns berichtet, dass er das wusste generell über uns Menschen, was im Herzen der Menschen vorgeht. Weißt du, er weiß es sogar über dich. Er weiß, was in deinem Herzen vorgeht. Es ging Gott noch nie darum, Recht zu haben. Das hatte er als perfektes Wesen sowieso. Es ging Gott auch nicht darum, sich zu überheben oder Macht auszuüben. Es ging ihm immer darum, Beziehung zu leben. Wir sehen in der Bibel, wie aufmerksam er gegenüber uns ist. Wusstest du, dass einer der Hauptaufgaben oder eine der Aufgaben des Heiligen Geistes folgendes ist? Ich lese dir das mal aus Römer 8 vor. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Gott erforscht dein Herz. Es ist Auftrag des Heiligen Geistes, dein Herz zu erforschen. Weißt du das eigentlich? Warum? Weil Jesus dich so liebt. Weil er wissen will, wie es dir wirklich geht. Weil er in dein Leben hineinsprechen will. Seine Liebe ganz persönlich zusprechen will. Er sieht dort deine Freude. Er sieht deine Sehnsucht, deinen Schmerz, deine Trauer. Und dann sagt er, komm her zu mir, da du mühselig und beladen bist, vom Leben und von den Enttäuschungen gebeutelt. Ich will dich erquicken oder wörtlich, ich werde dir Ruhe geben. Und das sagt Jesus nicht nur so allgemein, sondern das sagt er, weil er in dein Herz hineinschaut und genau weiß, wie es darin aussieht. Und deswegen kann er dir das ganz persönlich zusprechen. Und weil der Heilige Geist das so erforscht, das haben wir gerade gelesen, darfst du auch wissen, dass es dir ganz persönlich zuspricht. Wirklich so, wie du es verstehst, so wie du es brauchst. Du musst nicht vorher in irgendeine Kiste passen oder vorher nicht irgendwas bringen oder irgendwie gute Werke tun oder auf eine bestimmte Art und Weise gut sein, dass er dir das schenkt, diese Ruhe, sondern er möchte es dir genau so schenken, wie du bist. Jesus ist aufmerksam. Er sieht deine Liebe, deine Güte, deine Geduld, deine Selbstlosigkeit, aber auch dein Ego, deine Ungeduld und deine Sünde. Und wenn wir das anschauen, wie Jesus dieser Frau begegnet ist, dann sehen wir, wie er auch uns begegnet, wie er auch dir begegnet, nämlich mit Liebe und mit Verständnis, ohne deine Schuld zu beschönigen, aber in ganzer Annahme. In ganzer Annahme. Und das ist so etwas Befreiendes, oder? Das ist so etwas Wichtiges für unsere Beziehungen, dass wir sie so leben. Es gibt Menschen, die haben von anderen Menschen tiefe Verletzungen erlebt, weil es sie eben nicht verstanden wurden, weil sich niemand Mühe gemacht hat, sie wirklich zu verstehen. Und es gibt auch Menschen, auch in der Gemeinde, die haben Verletzungen erlebt, weil sie vielleicht Lebensschicksale hatten oder Dinge in ihrem Leben nicht so gelaufen sind, wie man sich das so vorgestellt hat. Und dann wurde man beurteilt oder wurde einem Tipps gegeben, anstatt dass wirklich zugehört wurde, dass wirklich die Not erkannt wurde, dass man wirklich offen war. Bei Jesus ist es nicht so. Jesus sieht dich. Er sieht dich. Nicht nur deine Sahneseite, nicht nur das, was du selber posten würdest per Insta, sondern tief in dein Herz hinein und deine Motive. Und weil er dich so liebt, versteht er dich. Wie niemand sonst. Und weil er das versteht, weil er versteht, wie wir ticken, weil er sogar unsere Motivationen versteht, gab es keinen anderen Ausweg, als dass er für dich und mich und unsere Schuld stirbt. Er weiß, eine Selbsterlösung wäre uns gar nicht möglich. Es wäre uns gar nicht möglich. Wir würden es nie schaffen, perfekt zu leben. Und weil Jesus so aufmerksam in uns hineinschaut, sieht er das. Und deswegen stirbt er für uns am Kreuz. Wir sehen aber die Aufmerksamkeit, die er hat. Ne? Die hält nicht nur einen Stuhl hin oder macht eine Tür auf oder so, sondern die gibt sich ganz hin. Die gibt sich ganz hin. So total ist die Identifikation mit uns. Gibst du Gott Raum, dass er dir so begegnen darf? Die Frau hätte ja auch sagen können, nö, ich gehe. Es wird mir zu persönlich. Ich gehe wieder nach Hause, hol dir selber dein Wasser, Jesus. Ja, ich kann nachher auch noch Wasser holen, ich gehe. Das ist schon eine Frage, die wir uns stellen dürfen. Geben wir Gott Raum, dass er uns so begegnen darf, dass er uns wirklich so begegnen darf, dass er auch die dunkelsten Seiten unseres Herzens nicht nur sehen darf, das tut er sowieso, aber uns auch spiegeln darf. Und andersrum versuchen wir wiederum auch Gott so zu verstehen, so aufmerksam Gott gegenüber zu sein. Versuchen wir sein Handeln nachzuvollziehen. Manchmal fallen wir in so eine Gefahr rein, ne, dass wir als Christen, dass wir dann an Gott glauben und dann wollen wir, dass Gott uns das schenkt, was wir wollen. Und manchmal tut er das Gott auch. Aber geben wir uns auch Mühe, wenn Gott Nein sagt, zu verstehen, warum? Seine Motive zu verstehen, sofern wir sie verstehen können, wir sind ja da auch nicht allwissend, aber geben wir uns Mühe, wollen wir von Herzen nachvollziehen, was er will für unser Leben oder wollen wir nur einen Gott, der uns unterstützt? Echte, authentische, gute, stabile Beziehungen kann man nur schaffen, wenn man sich für den anderen interessiert. Und das ist auch in unserer Beziehung zu Gott so. Ich bin aufmerksam gegenüber dem, was Gott möchte, was wahrhaft gut ist aus seiner Sicht. Ich lese sein Wort, ich höre auf seinen Geist, im Gebet bin ich mit ihm verbunden, ich lasse ihn zu mir reden. Und wenn Gott dir und mir auf diese Art und Weise begegnet, ja voller Zuwendung und Aufmerksamkeit, dann können wir für unsere Beziehungen uns eine Scheibe abschneiden. Ich habe es ganz bewusst so gemacht, dass ich zuerst das beschrieben habe, wie Gott uns Aufmerksamkeit schenkt. Weil das die Kraftquelle ist, aus der wir anderen Aufmerksamkeit schöpfen, geben können. Weil das ist auch anstrengend, Aufmerksamkeit schenken. Und es ist, manchmal muss man da auch auf was verzichten. Und dann braucht man etwas, worauf man schöpfen kann. Und das kann man, wenn man in dieser engen Beziehung mit Jesus lebt. Und dann können wir das ertragen, wenn andere Leute anderer Meinung sind. Wir können wirklich auch fragen und Geduld haben und auf den Grund geben, warum der andere manche Dinge vielleicht anders sieht als wir. Und das macht echte Nähe und echte Beziehung möglich. Wenn wir sagen, es ist wichtig, dass wir selber glücklich werden, das ist in unserer Beziehung wichtig, dann ist diese Beziehung von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn du einen Partner suchst und du denkst, wow, am Anfang ist ja jeder Partner der Traumpartner und der gibt mir das, was ich brauche und deswegen will ich ihn heiraten, dann kann es gut sein, dass du sehr schnell ernüchtert bist. Weil er in manchen Dingen vielleicht doch anders ist wie du. Weil dein Partner nicht dafür zuständig ist, dass du glücklich wirst. Auch wenn er viel dazu bei oder dagegen beitragen kann. Ne? Aber es geht darum, den anderen sich aufzumachen, den anderen zu verstehen, in der Andersartigkeit immer wieder anzunehmen, ihn höher zu achten als sich selbst. Und wenn das beide Partner tun, dann entsteht eine gesunde Beziehung. Was bedeutet es, aufmerksam zu sein in einer Beziehung? Zuerst mal fragen, wie es dem anderen geht. Das scheint so lapidar zu sein, aber so selbstverständlich ist das im Alltag vielleicht gar nicht. Weil der Alltag so stressig ist. Und wenn man vielleicht auch manchmal gar keine Zeit hat, um wirklich zuzuhören, wie es dem anderen geht. Wahrnehmen, wenn es dem anderen schlecht geht. Reden, wenn man Störungen in der Beziehung wahrnimmt. Aufmerksam dazu sein und die nicht wegzudrücken, sondern diese Dinge dann anzusprechen. Nicht fordernd, nicht anklagend, sondern verstehen wollend. Konflikte nicht rechthaberisch anzugehen. Nicht, dass man denkt, ich muss den Konflikt jetzt gewinnen. Nicht in Gewinner- und Verliererkategorien zu denken, sondern in Verständniskategorien. Wie verstehe ich meinen Partner am besten oder meine Partnerin oder meinen Papa oder meine Mama oder meinen Freund oder meine Kollegin oder welche Beziehung man auch immer denkt. Wie verstehen wir sie am besten? Einfach sich in andere Personen hineinzuversetzen, diese Absicht auch zu haben und nicht nur zu denken, wie kann ich Macht ausüben oder Recht haben. Und gerade in Konflikten die Warum-Fragen zu stellen. In der Ehe könnte das zum Beispiel so aussehen. Ja, warum hast du denn so wenig Lust zu reden? Ich nehme das wahr, du redest so wenig. Aber warum? Wie nimmst du Reden überhaupt wahr? Ist es was Entlastendes für dich, wo du Probleme verarbeitest? Oder ist es was Anstrengendes für dich? Und warum? Oder andersherum, warum redest du so viel? Was findest du so gut am Reden? Was bringt dir das Reden? Auch über Dinge, die überhaupt gar nicht wichtig zu sein scheinen. Warum machst du das? Aufmerksamkeit, echte Aufmerksamkeit, die fragt nicht nach dem, wie man den Konflikt mit dem Reden und Nichtreden am besten für sich lösen kann, sodass man selber es am bequemsten hat, sondern fragt, was tut dem anderen am besten? Und dann findet man Räume. Räume zum Reden und Räume zum Schweigen. Vielleicht ist es für eure Ehe ja auch mal wichtig, die Aufmerksamkeit auf die, ja, ich sag mal, Top 3 Themen zu legen, wegen denen sich Paare scheiden lassen. Kindererziehung, Geld und Sex. Und anstatt, dass man da nebeneinander herlebt, redet doch mal drüber, seid aufmerksam. Frag doch mal, zum Beispiel, warum hast du so wenig Lust auf Sex? Was bedeutet dir Sex eigentlich? Bedeutet es überhaupt etwas? Oder andersrum, warum hast du so viel Lust auf Sex? Was gibt dir Sex? Redet doch mal darüber. Kommuniziert mal. Anstatt verbittert zu werden oder Machtkämpfe aufzuüben, sprecht es doch mal direkt an. Habt Interesse am anderen. Genauso in der Kindererziehung. Ja, warum verbringst du so wenig Zeit oder so viel Zeit mit den Kindern? Warum benutzt du diese Erziehungsmaßnahme und nicht die andere? Wie geht es dir unserer Kindererziehung, mit unseren Kindern? Redet doch mal darüber. Habt Interesse, den anderen zu verstehen, bevor ihr euch über den anderen aufregt. Oder Arbeit ist auch so ein Konfliktthema. Ja, warum arbeitest du oder arbeiten wir so viel? So viel, dass manchmal gar nicht so viel Zeit übrig bleibt für die Kinder oder für Gemeinde oder für unsere Beziehung, die wir als Ehepartner führen. Warum arbeitest du so viel? Was ist das, welchen Wert hat das für dich? Was ist dir so wichtig daran? Warum hast du mir schon lange keine Rosen mehr geschenkt? Warum streiten wir so oft? Lass uns reden, lass uns einander verstehen. Oder warum glaubst du mir nicht, dass ich einfach manchmal nur da sitzen will und Fußball gucken will und dass mir das gut tut? Kennt ihr den Sketch von Loriot? Diesen Sketch, ich will doch nur hier sitzen. Vielleicht kennt der eine oder andere den. Wenn nicht, googelt das mal oder YouTube das mal. Gibt das mal ein bei YouTube. Loriot, ich will doch nur hier sitzen. Weil da geht es um genau das. Und es ist ein guter Einstieg auch, wenn ihr als Ehepaar das gemeinsam guckt, ein guter Einstieg in dieses Thema. Einander wahrnehmen, einander ernst nehmen, einander verstehen, statt immer nur zu fordern. Und es gilt nicht nur für die Ehe, sondern für alle Beziehungen, in denen wir sind. Aufmerksamkeit akzeptiert. Sie will verstehen, wie man ist und nicht einen so verändern, dass der andere so gleich ist wie man selbst. Aufmerksamkeit sieht die Ergänzung, die der andere für einen ist. Nicht nur den Unterschied, warum das nervt, sondern den Unterschied, warum das ergänzt. Aufmerksamkeit sieht die Not des anderen und schafft da auch den Raum für ganz neue Erfahrungen, wie man anderen helfen kann und wie Beziehungen wachsen kann, weil man füreinander da ist. Erzähle mir davon, ich will wissen, wie das ist. Das sind so Sätze, die ein aufmerksamer Mensch an einen anderen richtet. Aufmerksamkeit lässt sich stehen, den anderen anders sein zu lassen, ihm glauben, wenn er Dinge anders wahrnimmt als du, auf den anderen zugehen, auf den anderen eingehen. Also kannst du das, ich reite so auf dem Thema rum, weil das in der öffentlichen Diskussion gerade so überhaupt nicht zu klappen scheint. Ne? Themen wie Israel, Themen wie Trump, wie Charlie Kirk, wie Rechtspopulismus und Linkspopulismus. Und bei all diesen Spaltthemen, die wir gerade erleben, da gelingt das so wenig. Und es gelingt so wenig, weil wir viel lieber in Boxen packen, als dem anderen wirklich zuzuhören. Wir müssen ja gar nicht seiner Meinung sein. Und wir können sachlich auch diskutieren und streiten, das ist ja völlig in Ordnung. Aber den anderen nicht in die Box zu packen und ein Label drauf zu machen wegen einer politischen Meinung, die er hat, sondern ihn als Mensch zu sehen und sich zu überlegen, was kann ich tun, damit es dem gut geht, auch wenn er andere Meinung ist. Schaffen wir das? Schaffst du das? Können wir dann Unterschied machen in unserer Gesellschaft? Merkt man dann Unterschied in deinen Insta-Posts? Lass uns das neu lernen, aufmerksam zu sein. Es gibt in der Bibel so ein ganz, ganz einfaches Prinzip. Und das heißt, rede nicht über andere Menschen, bevor du nicht mit ihnen geredet hast. Ja, in Konfliktfällen sagt Jesus es selber im Matthäus-Evangelium, ja, wenn ein Bruder sündig an dir geworden ist, wenn du irgendwie einen Streit hast mit dem, irgendwie was nicht funktioniert oder wenn er irgendwelche Fehler gemacht hat, dann geh erstmal zu dem hin und dann rede erstmal mit ihm und poste das nicht auf Instagram. Oder erzähl das deinen Freundinnen und Freunden weiter. Sondern erzähl das ihm. Zuerst ist das gegenseitige Verständnis wichtig. Und dann kann man inhaltlich auch viel besprechen und auch mal andere Meinung sein und einander stehen lassen, wenn man den anderen wertschätzt. Und wenn man auch weiß, dass man selbst wertgeschätzt wird. Ich habe so eine Prüffrage für dich und die ist wichtig, dass du das jetzt nicht laut aussprichst, die Antwort, sondern dass du das einfach in deinem Kopf behältst. Du wirst gleich merken, warum. Also leise im Kopf. Wer ist die Person hier in der Gemeinde, die du am wenigsten magst? Die dir am unsympathischsten ist? Ist es vielleicht sogar vorgekommen, dass du in den letzten Wochen über irgendeine Person gesprochen hast, mit anderen, weil dir was nicht gepasst hat oder in der du sie bewertet hast? Und du hast noch gar nicht mit der Person selber gesprochen. Bevor du mit der Person selber gesprochen hast, hast du das Verhalten vor anderen Menschen angeklagt. Wie viel Zeit und Kraft hast du schon damit verwendet, ihn oder sie zu verstehen? Wie ist er denn geworden, wie er geworden ist? Was hat denn zu der Reaktion geführt, die dich so genervt hat? Wir Menschen sind so komplex. Wenn wir in Beziehung treten, auch hier in der Gemeinde, dann bringen wir alle unsere Erfahrungen mit. Unsere Glaubenserfahrungen, unsere Erfahrungen in Familien, unsere Erfahrungen, die wir gerade in unserem beruflichen Umfeld machen, unsere Verletzungen. Wir bringen das alles mit, unsere Trigger, unsere Persönlichkeiten. Und je unterschiedlicher wir sind, desto wichtiger ist es zuzuhören. Beziehungen, friedliche Beziehungen, funktionieren eben nur, wenn ich aufmerksam bin dem anderen gegenüber. Zeit füreinander zu nehmen, ohne zu werten. Einfach nur, um sich zu verstehen. Zeit ist der wichtigste Faktor, sich Zeit nehmen. Wenn du verheiratet bist, mach eine Date Night. Einmal in der Woche, wo ihr wirklich auch mal ernste Themen ansprechen könnt. Und dann, wenn ihr Zeit habt, macht nochmal irgendwie eine Zeit in der Woche, wo ihr leichte Themen besprecht, einfach nur genießt. Und dann macht auch nochmal einen Tag in der Woche, wo der Mann einfach nur Fußball gucken darf. Egal, redet darüber. Ja, das ist nur ein Vorschlag. Aber redet einfach darüber, wie es, was euch gut tut, dass ihr einander versteht, eure Bedürfnisse versteht und auch ernst nimmt und euch auch stehen lasst und euch gegenseitig Raum gibt. In Beziehungen in der Gemeinde oder in der Familie, da kann das bedeuten, dass man sich mal zu einem Gespräch trifft mit einem. Einfach beim Kaffee mal mit einem redet, mit dem, der einen am meisten nervt. Und einfach mal fragt, wie geht's dir und kenne ich noch gar nicht, wenn das so ist. Und einfach mal eine Beziehung knüpft, zu gucken, was dahinter steckt. Und im öffentlichen Raum kann das bedeuten, nicht gleich kommentieren, wenn man irgendeinen Trigger liest, ja, von anderen Meinungen. Politisch, religiös, keine Ahnung, dass man nicht gleich postet und andere Leute in die Pfanne haut, sondern dass man erstmal prüft, erstmal guckt, was führt ihn zu der Aussage und wurde der überhaupt richtig zitiert, welche Meinung habe ich über ihn, habe ich eine Meinung über ihn nur über Dritte oder habe ich ihn persönlich mal angesprochen oder auch Dinge ausführlich zu Ende geguckt, die der gepostet hat bei YouTube oder so. Dass wir da nicht zu schnell sind, dass unser Daumen manchmal ein bisschen langsamer ist, dass wir erstmal nachdenken und erstmal überlegen, tut das dem anderen gut, was ich da schreibe? Was will ich denn erreichen, wenn ich kritisch über ihn schreibe? Was will ich erreichen? Und welche Basis habe ich für diese Kritik? Und welche Quellen kann ich nennen, die das dann auch nachvollziehbar machen? Also, den anderen wirklich ernst nehmen, aufmerksam sein. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Also die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das wünsche ich mir für mein Leben. Ich darf da genauso wachsen wie alle anderen auch, und für uns alle. Dass wir gemeinsam wachsen und Beziehungen so leben, indem wir anderen Menschen mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Gott segne euch dabei. Ich bete. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so aufmerksam uns gegenüber bist, dass wir in dir einen Ort haben, wo wir wirklich so hinkommen können, wie wir sind. Und dass du uns nicht verurteilst, sondern dass du uns den Weg aufzeigst zum Leben. Dass du uns die Sündenvergebung anbietest, dass wir die annehmen können durch Glauben, uns für dich entscheiden zu können, dir nachfolgen können, mit dir Beziehung leben können. Dass du uns verstehst. Ich danke dir dafür und schenke, dass wir das weitergeben können an unser Umfeld. Ich bete für die Ehen, die es hier gibt in unserer Gemeinde. Ich bete, dass du den Ehepartnern, dass du uns immer wieder neu die Kraft schenkst, unserem Partner ja voller Aufmerksamkeit zuzuwenden, die ihn nicht verurteilt, die ihn nicht ändern will, sondern die wirklich verstehen will. Verstehen will und Raum geben will. Schenk, dass wir das in unseren Ehen lernen, dass wir das in unseren Beziehungen gegenüber unseren Kindern und Eltern und Freunden und Arbeitskollegen lernen, sodass unsere Beziehungen immer mehr konstruktiv und gut werden und von Aufmerksamkeit geprägt sind, dir zur Ehre. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.